Geschlechter? Differenzen. Ein Podcast des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung der Universität Bern. Von Monika Hofmann.
Herzlich willkommen bei Geschlechterdifferenzen. Dieser Podcast dreht sich um die Fragen, was ist Geschlechterforschung, wer macht das und was bringt sie der Gesellschaft? Heute werfen wir einen Blick in die Sozialanthropologie. Zu Gast ist Violeta Kane. Sie doktoriert an der Universität Bern und ist in der Graduate School Gender Studies des IZFG. Herzlich willkommen, Violeta.
Hallo.
Violeta, die UNO hat das Jahr 2026 zum Internationalen Jahr der Bäuerinnen erklärt. Dein Forschungsfokus liegt auf der europäischen Landwirtschaft. Welches Anliegen in Bezug auf Bäuerinnen liegt dir besonders am Herzen?
Ich glaube, ich würde sagen Sichtbarkeit und Gerechtigkeit, weil, also es klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich denke, das betrifft alle, also so vielfältig wie die Landwirtschaft ist und so viele unterschiedliche Kämpfe, wie es gibt, der Kampf um Gerechtigkeit eint vielleicht alle. Also auch um sichtbar zu machen, dass man marginalisiert sein kann und trotzdem von der Marginalisierung anderer profitieren kann. Also die Unterschiede zwischen einer Kleinbäuerin in Gambia oder einer Bäuerin auf der Schwäbischen Alb oder auch Saisonarbeitskräften ist ja sehr unterschiedlich und vielleicht trifft Sichtbarkeit und Gerechtigkeit das am besten, was das alles eint.
Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du einen großen Teil deiner Freizeit dem Aufbau einer JungwinzerInnengruppe im badischen Raum widmest und du bist selbst im Weinbau tätig. Bezeichnest du dich auch als Bäuerin oder in deinem Fall Weinbäuerin?
Nee. Ich glaube, ich fände das anmaßend, weil ich nicht, also ich habe nicht den Druck, den die Menschen, die alltäglich in der Landwirtschaft arbeiten, haben. Ich bin nicht ökonomisch abhängig. Ich würde es eher als Engagement verstehen. Einerseits so ein bisschen vielleicht aus Verantwortungsgefühl gegenüber meinem Feld, in dem ich arbeite, wo sich viele Menschen viel Zeit genommen haben, auch mit mir Gespräche zu führen. Und vielleicht auch, um Beitrag zu leisten für Strukturerhalt im ländlichen Raum, wo ich aufgewachsen bin. Aber nee, ich würde mich selber nicht als Bäuerin oder Winzerin bezeichnen.
Wie bist du denn zum Weinbau gekommen?
Also meine Familie betreibt eine kleinstrukturierte Landwirtschaft und ein Teil davon war der Weinbau. Und meine Mutter arbeitet in einer Winzergenossenschaft und somit war mein ganzes Aufwachsen geprägt vom Weinbau. Und ich habe dann 2017 wieder angefangen, ab und zu helfen. Also ich habe in der Kindheit so beim Ernten geholfen und dann 2017 wieder ein bisschen. Und dann durch Forschungsinteresse bin ich mehr reingegangen und habe dann letztes Jahr zum ersten Mal mit meinem Cousin zusammen hobbymäßig 3 Parzellen übernommen, die wir jetzt so ein bisschen in dieser jungen WinzerInnengruppe eben als Hobby betreiben.
Und wie viel Wein ergeben 3 Parzellen?
Oh, gute Frage. Bei uns wären das, wie viel Wein das dann später ergibt, weiß ich gar nicht, weil wir es ja auch an der Winzergenossenschaft abgeben.
Ja, stimmt.
Und somit fließt es ja mit allen anderen zusammen.
Und wie viele Hektaren Land sind das? Vielleicht ist das ein Vergleichswert?
Wir haben jetzt noch 26 A, also ein Viertelhektar.
Du bewirtschaftest also zusammen mit deinem Cousin die Parzellen deiner Familie im südbadischen Raum. Ihr betreibt konventionellen Weinbau, das ist die verbreiteste Wirtschaftsweise. Daneben gibt es noch etwa biologischen oder biodynamischen Weinbau. Was fasziniert dich an der Arbeit mit den Reben?
Ich glaube tatsächlich die ganze Arbeit übers Jahr und dann das Endprodukt ist irgendwie einfach im Gegensatz zur Arbeit in der Uni vielleicht tatsächlich zu sehen, jedes Mal, was man gemacht hat. Also jedes Mal, wenn ich aus dem Rehberg, heißt es bei uns, nach Hause fahre, sehe ich, was ich gemacht habe. Und das ist bei Uni-Arbeit nicht unbedingt immer so, weil da ja auch viel unsichtbare Arbeit stattfindet bis zum Endprodukt. Und also einerseits die Arbeit im Berg selber und aber auch die ganze Kultur ums Wein trinken und Wein ausbauen und so finde ich schon einfach super spannend und fesselnd. Aber grundsätzlich Landwirtschaft, Weinbau habe ich halt den einfachsten Zugang gefunden.
Aber ausbauen machst du jetzt nicht, weil ihr die Trauben eben dieser Genossenschaft gebt?
Genau, aber man bekommt ja die ganze Zeit mit, wenn dann eben zum Beispiel meine Mutter und die Vorstände der Winzergenossenschaft immer wieder zur anderen Genossenschaft fahren, wo er ausgebaut wird, der Wein, und dann erzählen, wie diesmal die Anprobe war und welche Aromen jetzt schon rauskommen, was, auf was noch zu achten ist. Das finde ich einfach super spannend.
Deine Familie mütterlicherseits ist eine alteingesessene Bauernfamilie in der Nähe von Freiburg im Breisgau. Dein Onkel hat den Bauernhof übernommen, er betreibt ihn noch heute und wird ihn an deinen Cousin weitergeben. Die Schwester deines Onkels, deine Mutter, hat als junge Frau bewusst einen Schritt aus der Landwirtschaft herausgemacht. Du sagst von ihr, sie sei eine Rebellin. Wieso?
Ja, sie hat die Strukturen, in denen sie aufgewachsen ist, einfach immer in Frage gestellt. Was ich ja bewundernswert finde, so wie sie aufgewachsen ist. Ihre Eltern wollten oder haben jetzt sie nicht darin gefördert, unbedingt nach der Hauptschule irgendwie einen Realschulabschluss oder eine Ausbildung zu machen, sondern meinten, du warst jetzt so lange, in Anführungszeichen, sie war 14, als sie den Abschluss gemacht hat, auf der Schule, sie sollte jetzt mal was arbeiten. Und sie hat sich dann selber bemüht, eine Ausbildung zu finden. Und ja, das fand ich schon sehr, also das würde ich heute als rebellisch bezeichnen, dass sie sich da bewusst ihren eigenen Weg gesucht hat.
Und später ist sie dann trotzdem wieder zurück zur Landwirtschaft gekommen mit der Winzergenossenschaft.
Ja, sie hat eine Ausbildung im Einzelhandel gemacht und hat dann auch, also ich meine Lebensmitteleinzelhandel hat sie die Ausbildung gemacht. Somit war schon immer der Kosmos Ernährung und Landwirtschaft trotzdem. Aber ich glaube nicht, dass das bewusst war, sondern sie hat halt geschaut, wo in der Umgebung werden Azubis gesucht und hat das dann da bei einer Kette ihren Ausbildungsplatz gefunden, bei einer Lebensmittelkette. Und die Winzergenossenschaft, da war auch eher ein Zufall. Da hat sie vor 30 Jahren angefangen. Also ich bin 31, von dem her kann man sich überlegen, in welcher Lebenssituation sie da eigentlich war und wollte auch gar nicht Vollzeit zu dem Zeitpunkt arbeiten. Sie wollte einfach nur Krankheitsvertretung machen. Der Chef, der damalige von der Winzergenossenschaft, kam zu ihr und hat gesagt, könntest du nicht aushelfen, weil klar, in den Dörfern kennt man sich. Und ja, sie kam nie wieder davon weg.
Dein Vater ist in Dakar, also im Senegal, geboren und hat Musik studiert. Er war Flötist. Wie würdest du ihn charakterisieren?
Spannend. Auf der einen Seite schon auch in der Nähe von rebellisch sein, weil er ja auch die Wege seiner Eltern irgendwie verlassen wollte und sein eigenes Ding machen und ein Musikstudium, also seine Eltern waren Handwerker, sein Vater war Handwerker, seine Mutter, weiß ich gar nicht, ob sie eine Berufsausbildung gemacht hat und haben auch sehr ländlich gelebt. Und da dann ein Studium anzufangen, war auch eher was Ungewöhnliches.
Und gerade noch Musik, also Kunst.
Mhm. Ja, das war sowieso ja brotlose Kunst, in Anführungszeichen. Und dann eben die Entscheidung auch, in Deutschland zu bleiben oder nach Deutschland zu kommen. Und ja, in Deutschland würde ich ihn, wie ich ihn oft erlebt habe, auch als Menschen mit großem Sicherheitsbedürfnis bezeichnen. Was aber, glaube ich, durch die Erfahrung, also auch rassistische Erfahrungen in Deutschland entstanden ist.
Dein Vater war in seinen Semesterferien als Straßenmusiker in Deutschland unterwegs und hat so deine Mutter kennengelernt. Später ist er nach Deutschland ins Dorf deiner Mutter gezogen, als erste schwarze Person. Wie hat er mit euch Kindern über diesen sicher sehr prägenden Umstand gesprochen?
Gar nicht unbedingt immer offen. Also er wollte es nicht überthematisieren, dass wir quasi, ich würde sagen, ich glaube, er dachte, dass wir, wenn wir es zu sehr thematisieren, dass es uns vielleicht mehr prägt. Also er hat uns ein Selbstbewusstsein mitgegeben, dass wir okay sind und normal sind, so wie wir sind. Er war beteiligt an der Gründung von einem senegalesischen Verein in Freiburg, wo wir viel waren und viel über zum Beispiel die Kultur des Essen und Haarpflege gelernt haben, uns vernetzen konnten. Aber er wollte schon auch, dass wir uns anpassen, heute würde ich sagen teilweise assimilieren und dass wir ganz normale deutsche Kinder sind. Also zum Beispiel hat sich geweigert, mit uns seine Muttersprache zu sprechen, aus Angst, dass wir nicht akzentfrei Deutsch sprechen würden. Ja.
Und bereust du das, dass du seine Muttersprache nicht gelernt hast?
Ja, also grundsätzlich nicht nur seine Mutter, also er hat mehrere Muttersprachen, sage ich jetzt mal, aber auch Französisch haben wir somit nicht wirklich gelernt.
Und wie hast du das als Kind, als POC-Kind in dieser sehr weißen Umgebung erlebt?
Also ich fand es schlimm oft. Ich erinnere mich an, also im Kindergarten hatte ich viele Konflikte, wo meine Mutter immer wieder dann auch mit den Eltern sprechen musste. Und auch in der Grundschule war es noch richtig schlimm. In der Realschule bin ich dann aus dem Dorf in ein größeres gekommen, weil wir hatten keine Realschule bei uns. Da war ich dann nicht mehr die Einzige, aber es war trotzdem noch schlimm bis so in die 8., 9. Klasse. Da wurde es dann besser. Also da war es dann nur noch der Alltagsrassismus, den ich auch jetzt noch kenne. Aber so im Aufwachsen war es schon schlimm. Und meine Mutter hat mir auch erzählt, dass es schon als ganz kleines Kind schlimm war. Also daran erinnere ich mich ja gar nicht, dass Leute in den Kinderwagen schauen wollten und dieses Kind jetzt endlich mal sehen und einfach übergriffig auch war.
Und schlimm sagst du, weil das wahrscheinlich jeden Tag vorkam.
Ja, und weil ich ja dadurch gelernt habe, dass ich anders bin und dass das Anderssein auch in einer Hierarchie steht. Also bin ich einfach anders, Punkt, sondern anders weniger wert.
Und wie hat eure Mutter darüber gesprochen oder das aufzufangen versucht?
Ich würde sagen, dass sie uns versucht hat, dass es zu erklären, dass es nichts Individuelles ist, sondern dass es eine Struktur ist, dass es was ja, Gelerntes von den Menschen ist und nichts mit, in Anführungszeichen, nichts mit uns tatsächlich zu tun hat, sondern wir quasi da einfach als, ja, als Symbol für was verstanden werden von anderen, was die noch nicht gelernt haben, zu dekonstruieren.
Es gibt ja ein Vorurteil, dass auf dem Land der Rassismus viel schlimmer sei, was wahrscheinlich ein Vorurteil ist. Was würdest du dazu sagen?
Ja, mein Vater ist tatsächlich da war ich, glaube ich, noch in der Grundschule, mal für ein Jahr in Hamburg gewesen, um ein Musikprojekt zu machen, aber auch, weil ja die Frage meiner Eltern immer war, wo wollen wir eigentlich leben? Und schon auch das Rassismus-Thema, könnte das in einer Großstadt anders sein? Und er hatte das zum Beispiel in Hamburg Anfang der 90er fast schlimmer erlebt. Weil er dann, also im Dorf, bei uns im Dorf, muss ich sagen, die Ablehnung und der Rassismus waren erstmal groß. Und also ich erlebe auch heute noch Rassismus im Dorf. Aber wenn man dann Teil der Gruppe wird, wird das Gefüge ein bisschen anders. Also es ist kein gewaltbereiter Rassismus mehr, sondern eher so alltagsrassistische Äußerungen, die einen dann natürlich trotzdem verletzen dürfen. Aber die Gewalt ist nicht mehr so im Vordergrund, wie zum Beispiel, wenn eine Fremdheit herrscht, weil man die Personen nicht kennt, weil die Stadt so groß ist oder so.
Und mit alltagsrassistischen Äußerungen meinst du so Mikroaggressionen, die einfach immer wieder kommen und die Leute gar nicht checken, dass das rassistisch ist?
Ja, also vor 2 Jahren hat mir jemand aus dem Dorf gratuliert, dass ich Fasnacht, also Karneval, mache. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, ich bin hier aufgewachsen, ich bin genauso aus dem Dorf wie du. Wie kommst du auf die Idee, dass das bei mir was Tolles ist? Also ja, solche Sachen.
Deine Mutter hat, wie gesagt, eine Lehre im Detailhandel, also in der Schweiz sagen wir Detailhandel, absolviert, deshalb brauche ich jetzt dieses Wort. Dein Vater hat Musik studiert und obwohl dein Vater einen Hochschulabschluss hat, bezeichnest du dich selbst als ArbeiterInnenkind. Wieso?
Weil ich die Privilegien von einem AkademikerInnenhaushalt nicht genießen konnte. Also weder, dass mein Vater mit uns jetzt Kanonliteratur gelesen hätte oder ökonomische Ressourcen deswegen bei uns irgendwie da gewesen wären, weil er ja in Deutschland auch nicht unbedingt in dem Bereich gearbeitet hat. Also teilweise mit Musikunterricht und so. Aber er hat ja erstmal auch in meinen ersten Lebensjahren in der Produktion bei uns im Dorf gearbeitet als Hilfsarbeiter. Und deswegen, ja, würde ich sagen, ich habe die Privilegien des Akademikerkindes nicht genossen. Und auch, ich wurde nicht aufs Studium vorbereitet, dass er mir irgendwie sagen konnte, auf was es drauf ankommt oder wie der Ablauf ist oder so irgendwie gar nichts.
Oder was für Studienfächer es überhaupt gibt.
Also auch einfach, weil er ja auch nicht in Deutschland studiert hat. Und aber auch, weil ich meine, er ist dieses Jahr vor 10 Jahren gestorben und da habe ich genau mein Studium begonnen. Deswegen auch während dem Studium quasi keine Hilfe mehr sein konnte.
Was warst du für ein Kind? Wie würdest du dich beschreiben charakterlich?
Ich glaube, neugierig, würde ich sagen. Ja.
Was hast du gerne gemacht als Kind?
Ich habe gerne getanzt. Ich war sehr interessiert an eigentlich so kreativen Sachen und war aber auch schon da, hat mich interessiert, warum Menschen so sind, wie sie sind, also auch unterschiedlich sind. Ich habe in der Schule hatten wir eine, also in der Grundschule, eine Lehrerin, die immer beim Joggen gehen die letzte Person mit dem Autoschlüssel in den Rücken gedrückt hat. Oh. Und das war immer die gleiche Person. Und dann, ich war relativ sportlich und ich habe mich immer zurückfallen lassen, weil ich es so unfair fand. Von dem her neugierig, aber auch damals hat man gesagt, das sei frech, sich der Lehrkraft zu widersetzen. Heute würde ich sagen, ich fand Ungerechtigkeit auch als Kind schon ungerecht.
Du hast eine 4 Jahre jüngere Schwester. Wie hat dich diese Geschwisterkonstellation geprägt?
Sehr.
Inwiefern?
Also meine Schwester, würde ich sagen, ist auch eine Freundin von mir. Und ja, ich konnte mit ihr quasi ja unser Aufwachsen teilen und wie wir unsere Positionalität im Laufe der Jahre sich vielleicht auch in unserer eigenen Wahrnehmung gewandelt hat. Und ja, sie kennt ja meine Lebensgeschichte am besten, weil sie auch die ähnlichen Strukturen erlebt hat. Und deswegen hat uns das sehr zusammengeschweißt. Auch so die Familientragödien, sag ich jetzt mal, konnten wir auch mit unserer Mutter zusammen sehr gut immer handeln.
Und was warst du danach für ein Teenager?
Für meine Eltern bestimmt anstrengend. Ich würde sagen, sehr rebellisch. Also ich hatte nicht so Lust auf Schule. Ich hatte keine Lust, mich an Regeln zu halten. Ich habe alles in Frage gestellt. Ja, vielleicht ein bisschen klischeehaft.
Und wie war deine damalige Beziehung zur Landwirtschaft? Eben als Teenager, fandest du es damals schon interessant oder Teenager-like voll doof?
Es hat mich nicht so interessiert, ne. Als Kind total. Ich wollte immer auf dem Hof wohnen und habe meine Cousins und Cousinen total beneidet, dass sie da vorne wohnen und ich nicht. Als Teenager, ich glaube, da hat es mich gar nicht interessiert.
Du wolltest dich auch nicht abgrenzen. Also ich frage das, weil ich selbst auf einem Bauernhof aufgewachsen bin und als Teenager dann versucht habe, mich auch von diesem Landleben abzugrenzen.
Mhm. Nee, das auch nicht. Also wir hatten, also meine Mutter ist ja bewusst im Dorf umgezogen und hat eben ist nicht auf dem Hof geblieben. Auch mit meinem Vater, also die haben nicht zusammen auf dem Hof gelebt. Und deswegen hatten wir so ein bisschen Distanz sowieso schon. Und die Abgrenzungsarbeit, würde ich sagen, hat meine Mutter schon geleistet. Das musste ich gar nicht. Ich war aber regelmäßig bei meiner Oma und Opa und so bei der Familie trotzdem. Das war eher wie eine normale Familie. Also ja, die einen ganz normalen Job gemacht haben in meinen Augen.
Du bist trotzdem wie auf dem Bauernhof aufgewachsen, weil das so nah war und du jede Zeit zum Onkel oder zu Oma und Opa gehen konntest.
In der Kindheit war es enger. Ja. Also da war ich auch mit im Stall oder mit auf dem Traktor. Und dann aber später, also so die Jugendjahre eigentlich wenig.
Kannst du Traktor fahren?
Nein. Ich bin als Kind im Standgas gefahren, also ich musste nur lenken.
Okay. Wechseln wir zu deiner akademischen Biografie. Du hast, wie gesagt, einen Realschulabschluss gemacht, danach eine Berufsschule im Detailhandel und später ein Berufsabitur, also eine Berufsmatura. Wann wurde dir klar, dass du studieren möchtest und dafür das Abi brauchst?
Ich habe nach der Realschule ein berufliches Gymnasium gemacht und Einzelhandel war immer nur ein Nebenjob quasi.
Okay.
Genau. Ich weiß nicht, nach der Realschule wusste ich nicht so richtig, was ich machen sollte. Also ich wäre auf jeden Fall eigentlich auch gerne in eine Ausbildung gegangen, habe aber einfach nicht gewusst, was genau. Und deshalb, mein Cousin hatte schon Abi gemacht, auch auf einem, also er war auf einem regulären Gymnasium, hatte dann gewechselt. Und somit wusste ich, dass es unterschiedliche Profile an solchen beruflichen Gymnasien gibt. Und es gab ein Profil mit Pädagogik und Psychologie und das fand ich super spannend. Und dann war mir klar, dass ich die Schule machen will, aber auch eher wegen dem Profil, nicht unbedingt nur um Abi zu haben.
Wann wurde dir klar, dass du studieren möchtest?
Auf Reisen. Also ich habe nach dem Abi dann gearbeitet und war dann 5 Wochen mit meiner besten Freundin in Zentralamerika. Und dort habe ich eine Deutsche kennengelernt im Hostel, die gesagt hat, sie sei beruflich hier, sie wäre Ethnologin. Und dann dachte ich, wie cool, ich will auch was studieren, wo ich an schönen Orten sein kann. Und habe dann mich entschlossen, dass ich studieren möchte.
Du hast dann in Freiburg ein Bachelorstudium in Kulturanthropologie, europäische Ethnologie und Geschichtswissenschaften absolviert. Danach hast du an die Universität Konstanz gewechselt und dort einen Masterabschluss in Ethnologie und Soziologie erlangt. Wie kam es zum Interesse an diesen Fächern? Durch also diese Reisebekanntschaft Ethnologie?
Schon. Und die beste Freundin meiner Mutter hatte auch Ethnologie studiert. Und da dachte ich, okay, kein Plan, was Ethnologie wirklich ist, klingt aber ganz gut, ich schreibe mich mal ein. Mein Abi war aber zu schlecht und dann wurde ich abgelehnt und das einzige NC-freie Fach, das dem nahe kam, war Kulturanthropologie. Also habe ich mich halt mal eingeschrieben. Ja, ich fand das Fach aber super, es hat mir mega Spaß gemacht und dann war mir klar, dass ich dabei bleiben möchte. Ich wollte aber eigentlich immer mal auch weg aus diesem Dorf, weil während dem Bachelor habe ich zu Hause gewohnt. Und dann kamen aber immer so familiäre Sachen also dazwischen, wie eben, dass mein Vater gestorben ist. Das heißt, ich wollte nicht irgendwie nach Berlin ziehen und dann ist was, weil er krank war eben. Und dann war mir aber klar, für den Master will ich weg. Und ja, Konstanz fand ich einfach schön, die Stadt an sich.
2023 hast du dein Doktorat dann an der Universität Konstanz auch begonnen. In der Ethnologie. Wie wurde dir klar, dass du den akademischen Weg weitergehen willst nach dem Masterabschluss, dass du gleich eine DIS anhängst?
Während der Master, also die Masterarbeit hat mir richtig Spaß gemacht und ich hatte während dem Schreiben die ganze Zeit das Gefühl, ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch 1000 Fragen im Kopf, ich will irgendwie weitermachen, ich werde dem großen Thema gerade nicht gerecht. Und ja, dann habe ich mit dem Betreuer meiner Masterarbeit drüber gesprochen, Stefan Leins, der jetzt auch der Betreuer der Doktorarbeit ist. Und der hat es von Anfang an unterstützt und mich darin gefördert.
Auf deine Masterarbeit kommen wir später noch inhaltlich zu sprechen. 2024 hast du an die Universität Bern gewechselt und doktorierst nun hier in der Sozialanthropologie. Sind Ethnologie und Sozialanthropologie dieselben Disziplinen?
Ja und nein, vielleicht. Also ich sage immer, mein Fach ist ein viel Namenfach aufgrund der Fachgeschichte. Und je nachdem, wie die unterschiedlichen Institutionen die Fachgeschichte aufgearbeitet haben, beziehungsweise sich neu ausgerichtet haben und orientiert haben. Deswegen vielleicht nein. Und Sozialanthropologie verstehe ich vielleicht auch als Anspruch, reflexive und kritische Forschung zu machen und so wie ich bisher Ethnologie erlebt habe, nicht um für alle zu sprechen, aber so wie ich es wahrgenommen habe, ist es dann noch nicht flächendeckend so.
Kannst du uns vielleicht kurz erklären, was Sozialanthropologie genau ist?
Ich würde sagen, dass das Fach Menschen in ihren sozialen Kontexten untersucht und das Besondere daran, dass es wir als WissenschaftlerInnen eben auch eine besondere Nähe zum Feld und zu den Menschen entwickeln. Also, dass wir tatsächlich vor Ort sind, mit den Menschen sprechen, versuchen, ihre alltagskulturellen Bezüge zu verstehen und so weiter.
Das bedeutet dann auch Feldforschung, also Aufenthalt im Feld. Das kann eben in Freiburg sein, auf dem Land, oder es kann irgendwo weit weg sein. Mhm. Aber man geht zu den Menschen hin, über die man forscht. Mhm. Oder mit denen man forscht. Es ist immer noch ein über die Menschen forschen, oder?
Nee, ich würde schon sagen, dass man versucht, mit ihnen zu forschen, dass man versucht, Hierarchien aufzulösen und so. Also es gibt ja auch eben Ansätze, die genau explizit das wollen. Also nicht mehr die Hierarchie von oben nach unten, sondern auch von unten nach oben zu forschen.
Kommen wir zu deinem Wechsel an die Universität Bern. Wie ist es dazu gekommen?
Einfach, weil Stefan die Stelle an der Universität angetreten hat oder antreten konnte und mich mitnehmen durfte.
Genau, vielleicht zur Erklärung. Stefan Leins war Professor in Konstanz und wenn man die Stelle wechselt, kann man oft auch Doktorierende oder auch also Assistenzen oder Hilfsassistenzen mitnehmen. Mhm. Und das hat er hat dich gefragt, ob du in Bern eine Assistenzstelle antreten möchtest.
Genau.
Wie sieht deine Assistenzstelle inhaltlich aus? Also wie viel musst du für deinen DIS-Betreuer arbeiten und wie viel Zeit hast du für deine eigene Arbeit?
Ich habe das große Privileg, dass ich sehr viel Arbeit für mein eigenes Projekt habe. Und ja, also wenn Stefan irgendwas anfragt, wo er Unterstützung braucht, dann bin ich da natürlich auch immer gerne da. Aber tatsächlich habe ich viele Freiheiten und das große Privileg, viel Zeit für mein Forschungsfeld zu verwenden.
Deine Zweitbetreuerin der Dissertation ist Patricia Purchet, die Co-Leiterin des IZFG. Durch sie bist du auch an die Graduate School Gender Studies gekommen, die das IZFG anbietet. Das ist eine Zusatzqualifikation im Bereich der Geschlechterforschung an der Universität Bern. Doktorierende aller Fächer, die sich mit der Analysekategorie Geschlecht befassen, lesen gemeinsam theoretische Texte oder diskutieren ihre Arbeiten. Was aus dem Doktoratsprogramm hat dir bis heute am meisten gebracht, persönlich oder intellektuell?
Ich glaube, die Vielfalt an Forschungsthemen zu sehen und mitzuerleben, wie sich Arbeiten entwickeln. Also, weil das mir auch so ein bisschen den Druck genommen hat. Ich bin schlecht darin, und das würde ich auch sagen, als ArbeiterInnen-Kind Prägung verstehen, Prozesse und Scheitern auch zuzulassen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, aus diesem, ja, also meine Oma ist so eine ganz strikte Arbeiterin und es gibt immer was zu tun und so Scheitern und so ist irgendwie ja nicht unbedingt was ich gelernt habe. Also auch, dass ich mit Unsicherheiten umgehen kann und so weiter. Ich würde sagen, dass die Vernetzung mit anderen Doktorierenden mir da extrem geholfen hat.
Dein Hauptfokus ist ja nicht Gender, sondern eher Race. Inwiefern ist Gender trotzdem relevant für dich oder hilft dir die Graduate School, deinen Forschungsfokus zu schärfen?
Mein Forschungsfokus ist intersektional. Also ich bin der Meinung, dass wenn ich mir die Überschneidungen zwischen diesen Kategorien nicht anschauen würde, dann würde was fehlen. Und ich glaube, deswegen spielen ganz viele Kategorien eine Rolle. Der Hauptfokus, der ja auch im Titel steht, ja, ist Race, aber ich kann Race nicht ohne Gender denken und andersrum.
Über deine Dissertation sprechen wir inhaltlich auch noch später. Zuerst noch zu deiner Biografie. Weißt du schon, wie dein Weg nach der Dissertation weitergeht? Also hättest du Lust, vielleicht weiter an der Uni zu bleiben oder zieht es dich schon jetzt eher in die Praxis?
Ich weiß es noch nicht. Ich habe mir schon oft Gedanken drüber gemacht und es verändert sich immer wieder. Ich glaube, ich brauche jetzt noch dieses Jahr des Schreibens, um zu wissen, wie gut es tatsächlich läuft und ja, wie der Weg dann weitergeht.
Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass dein Vater, der ja leider verstorben ist, immer wollte, dass du einen sicheren Beruf erlernst. Was denkst du, was würde er über deinen gewählten Berufsweg jetzt sagen?
Ich glaube, er wäre am Anfang kritisch gewesen. Also vor allem in Konstanz hatte ich ja keine Stelle und dann musste ich arbeiten gehen nebenher. Und ich glaube, das hätte er sehr kritisch gesehen und wäre da vielleicht ein bisschen ängstlicher als jetzt meine Mutter zum Beispiel, die da sehr, sehr supportive war. Aber ich glaube, so spätestens mit der Stelle in Bern wäre er super stolz. Ich glaube, er würde das dann doch auch unterstützen, auch wenn er da vielleicht ein bisschen länger bräuchte.
Bevor wir jetzt zum Inhalt deiner Dissertation übergehen, spielen wir das Entweder-Oder-Spiel. Mhm. Ich habe es dir schon gesagt im Vorfeld, das funktioniert so. Ich sage zwei Begriffe, du musst einen wählen und das Ganze möglichst schnell. Mhm. Und wenn es mal gar nicht geht, kannst du weiter sagen, aber lieber nichts.
Okay.
Bist du bereit?
Ja.
Weinbau oder Ackerbau?
Weinbau.
Tierhaltung oder Ackerbau?
Ackerbau.
Frühling oder Sommer?
Frühling.
Sommer oder Herbst?
Herbst.
Winterschnitt oder Sommerschnitt?
Boah, Winterschnitt.
Hanglage oder Flachlage?
Hanglage.
Traubensaft oder Wein?
Wein.
Rot oder Weißwein?
Rotwein.
Riesling oder Schassler?
Oh, Riesling.
Pinot Noir oder Pinot Gris?
Pinot Noir.
PV oder klassische Rebsorte?
Oh. PV.
Holzfass oder Stahltank?
Holzfass.
Korken oder Schraubverschluss?
Korken.
Konventionell oder biologisch?
Konventionell.
Biologisch oder biodynamisch?
Biologisch.
Demeter oder Dionysos?
Oh, ich kenne Dionysos gar nicht.
Das ist ein griechischer Gott, der Weingott.
Und da gibt es auch ein Label dazu?
Nein, das ist kein Label. Das ist der griechische Gott und Demeter ist halt einfach die Göttin, aber auch das Label. Deshalb.
Demeter.
Mythologie oder Önologie?
Mythologie.
Kunst oder Kuh?
Kuh.
Mutterkuh oder Milchkuh?
Mutterkuh.
Milch oder Hafer?
Hafer.
Hafer oder Gerste?
Hafer.
Land- oder Forstwirtschaft?
Landwirtschaft.
Schwarzwald oder Bodensee?
Schwarzwald.
Bodensee oder Aare?
Bodensee.
Bern oder Baden?
Baden.
Baden oder Wandern?
Wandern.
Berge oder Meer?
Berge.
Freiburg oder Konstanz?
Freiburg.
Konstanz oder Bern?
Bern.
Import oder Export?
Export.
Lieferketten, Sorgfaltspflicht, Gesetz oder Konzernverantwortungsinitiative?
Oh. Lieferketten, Sorgfaltsgesetz.
Binnenmarkt oder Außenhandel?
Binnenmarkt.
Marktfinanzierung oder Staatsfinanzierung?
Ich glaube, die muss ich skippen.
Agrarsubventionen oder Forschungsförderung?
Oh, Forschungsförderung.
Wissensproduktion oder Nahrungsmittelproduktion?
Nahrungsmittelproduktion.
Feldforschung oder Feldarbeit?
Feldarbeit.
Soziologie oder Sozialanthropologie?
Sozialanthropologie.
Sozialanthropologie oder Ethnologie?
Sozialanthropologie.
Sozialanthropologie oder Gender Studies?
Sozialanthropologie.
Foucault oder Fanon?
Foucault.
Bell Hooks oder Kimberly Crenshaw?
Kimberly Crenshaw.
Doing Gender oder Doing Agriculture?
Doing Agriculture.
Gewerkschaft oder Genossenschaft?
Gewerkschaft.
Haupt- oder Nebenwiderspruch?
Nebenwiderspruch.
Theorie oder Praxis?
Praxis.
Musik oder Literatur?
Literatur.
Flöte oder Viola?
Flöte.
Violett oder Pink?
Violett.
Grün oder Blau?
Blau.
Alkohol oder Nikotin?
Alkohol.
Tein oder Koffein?
Koffein.
Matcha oder Chai?
Matcha.
Yoga oder Pilates?
Pilates.
Massage oder Hammam?
Massage.
Wellness oder Fitness?
Fitness.
Kraft oder Ausdauer?
Ausdauer.
TikTok oder Insta?
TikTok.
Insta oder LinkedIn?
Insta.
Signal oder WhatsApp?
WhatsApp.
Signal oder Threema?
Signal.
Sprachnachricht oder Textnachricht?
Sprachnachricht.
Text oder Video?
Video.
Video oder Audio?
Audio.
Podcast oder Serie?
Podcast.
Bauerledig sucht oder Dating-App?
Dating-App.
Landfrauenküche oder Haute Cuisine?
Landfrauenküche.
Kochen oder bekocht werden?
Bekocht werden.
Fondue oder Raclette?
Raclette.
Hart- oder Weichkäse?
Hartkäse.
Ziegen- oder Kuhmilch?
Kuhmilch.
Bio oder regional?
Regional.
Regional oder international?
Regional.
Fleisch oder fleischlos?
Fleischlos.
Vegetarisch oder vegan?
Vegan.
Süß oder salzig?
Salzig.
Quote oder keine Quote?
Quote.
30% oder 50%?
50%.
Geschlecht oder Klasse?
Geschlecht.
Geschlecht oder Race?
Race.
Klasse oder Race?
Race.
8. März oder 14. Juni?
8. März.
Utopie oder Dystopie?
Utopie.
Vielen Dank. Zu den Weintrauben. Du hast gesagt, Pinot Noir bevorzugst du zu Pinot Gris. Was pflanzt ihr an in euren Rebbergen oder welche Trauben wachsen dort?
Wir haben Müller-Thurgau und Spätburgunder.
Also weiß und rot.
Mhm, ja.
Und du magst lieber Rotwein?
Ja, also ich finde es schwierig. Ich mag wirklich viele Weine, also auch Rosé und Weiß. Aber im Moment habe ich einen Lieblingsrotwein, deswegen.
Und welcher ist das?
Das ist der eben im Barrique gelagerte feinherbe Spätburgunder von der Winzergenossenschaft, bei der ich eben auch Teil bin, sag ich jetzt mal.
Spannend. Mhm. Kommen wir nun zu deinem aktuellen Forschungsfokus. Du untersuchst koloniale Strukturen und rassifizierte Ungleichheiten in der europäischen Landwirtschaft. Welche sind die kolonialen Strukturen, die du in den Fokus nimmst?
Einerseits politische, also ich möchte hinterfragen, inwiefern rassifizierte Ungleichheiten bei politische Entscheidungen prägend sind. Also inwiefern die europäische Agrarpolitik auf diesen Ungleichheiten vielleicht basiert, inwiefern sie reproduziert und aber auch legitimiert. Also ich habe ganz viele unterschiedliche Beispiele. Ich war bei einer Veranstaltung, wo eine Person war, er kommt aus Gambia und hatte selber auf Plantagen in Europa gearbeitet und später dann ja die Verhältnisse zu einem Forschungsthema gemacht. Unter anderem zum Beispiel, wie verbilligte Produkte aus der EU durch Agrarsubventionen, also zum Beispiel Tomaten, war ein sehr häufig genanntes Beispiel, zu Überflutung dieser Produkte auf afrikanischen Märkten führt und die somit ihre Landwirtschaft nicht stärken oder ausbauen können.
Kannst du vielleicht sogar noch ein zweites Beispiel nennen?
Ja, das zweite Beispiel ist vielleicht nicht ganz so plastisch, aber gerade die ganze Zeit Thema in meinem Alltag, das EU-Mercosur-Abkommen, also das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Mercosur-Staaten. Und da würde ich dann zum Beispiel, oder schaue ich mir jetzt die ganze Zeit auch die Proteste an und die, ich sag mal, die Aushandlungsprozesse von diesem Abkommen oder um dieses Abkommen drumherum, inwiefern da auch bestimmte koloniale Bilder oder Narrative bedient werden. Ich habe gerade ein Video gesehen von einem deutschen Landwirt, der nach Paraguay geflogen ist, weil er sich jetzt mal so eine Rinderfarm anschauen wollte und war dann ganz überrascht, dass es dort auch Strukturen, ein Veterinäramt und so weiter gibt. Das heißt auch, mit welchen Vorstellungen argumentieren Menschen dafür oder dagegen und inwiefern werden eben solche rassifizierten oder kolonialen Bilder reproduziert innerhalb dieser Diskurse.
Du untersuchst in deiner Forschung landwirtschaftliche Alltagspraktiken und somit auch Identitätskonstruktionen im Hinblick auch auf die Aushandlung von Doing Race und Policy Making. Kannst du auch noch ausführen, was du damit meinst, das Policymaking und das Doing Race?
Mhm. Also es kommt auch ein bisschen aus so einer historischen, aus einem historischen Ausgangspunkt. Die Landwirtschaft in Deutschland war im Nationalsozialismus ein großer Bestandteil der nationalsozialistischen Propaganda, beziehungsweise wurde sehr vereinnahmt durch diese Propaganda. Und daher habe ich mir die Frage erstmal gestellt, inwiefern hinter Doing Agriculture vielleicht auch noch andere Doings stecken. Und es geht dabei aber schon auch viel, gerade Doing Race, würde ich schon auch sagen, ist die kritische Auseinandersetzung meiner Positionalität im Feld. Also das würde ich schon auch als großen Aspekt auch im alltagskulturellen Sinne verstehen.
Und das Policymaking, vielleicht erklärst du uns noch, was ist das genau?
Da würde ich eben das Mercosur, EU-Mercosur-Abkommen wäre für mich so ein Beispiel, inwiefern dann bestimmte Bilder oder Narrative, die ich als rassistisch oder koloniale Praktik teilweise auch bezeichnen würde. Also inwiefern sollen manche politische Entscheidungen auch bestimmte Regionen der Welt zugänglich machen für den globalen Norden oder für die EU jetzt in dem Beispiel. Und dieses Zugänglichmachen von bestimmten Regionen, auch auf Legitimation von bestimmten Bildern, würde ich schon als koloniale Kontinuität bezeichnen. Deswegen, es ist ganz breit und trotzdem würde ich sagen, so das an dem Mercosur-Abkommen sieht man im Moment das Aktuellste.
Wie verstehst du die Kategorie Race? Also auf welche Theorien berufst du dich?
Race ist für mich ein historisches, soziales und politisches Konstrukt, das die Möglichkeit hätte, bestimmte Strukturen sichtbar zu machen, im deutschsprachigen Kontext total kontrovers diskutiert, was ich auch verstehe, weshalb ich auch dafür plädiere, dass wir vor allem in Sozial- und Kulturwissenschaften da einen produktiven Diskurs darüber führen.
Also kontrovers diskutiert, weil der Begriff oder die Theorie aus den USA kommt und nicht aus Europa.
Weil es nicht eins zu eins übernommen werden kann, weil es da aufgrund auch der Geschichte einfach zu problematisch sein kann, aber auch weil es nicht immer passt. Also bei uns einfach die Geschichte von Migration oder von eben Race eine andere ist als jetzt zum Beispiel im amerikanischen Kontext. Und deswegen beziehe ich mich auch auf deutschsprachige rassismuskritische Literatur, also Fatima El-Tayeb, Tupac Ogette, Emilia Roy, Alice Hesters, habe ich jemanden vergessen? Ja, mit Sicherheit ganz viele, aber ich würde sagen, aber auch zum Beispiel der Schweizer Band Undoing Race würde ich auch als sehr prägend bezeichnen.
Und wie gehst du in deiner Forschung methodisch vor? Hast du eine Methode oder viele?
Viele. Ich schöpfe aus dem gesamten Pool, Methodenpool der ethnografischen Forschung, vor allem teilnehmende Beobachtungen und Interviews, aber auch Diskursanalysen und auch autoethnografisch arbeite ich.
Du untersuchst rassifizierte Ungleichheiten. Inwiefern spielen dabei auch weitere Kategorien, die Ungleichheiten produzieren, wie eben Klasse oder Geschlecht, eine Rolle? Also du hast es schon angeklungen mit der Intersektionalität.
Mhm. Auf jeden Fall immer. Also wie gesagt, ich bin großer Fan von intersektionaler Forschung Und es spielt gerade in der, also wenn man jetzt Landwirtschaft anschaut, dann geht es auf jeden Fall auch um Geschlechterfragen und um Klassenfragen, aber auch um Fragen zu Behinderung oder Alter. Und deswegen, ja, es sind auf jeden Fall sehr viele Kategorien, um die ich mich, mit denen ich arbeite.
In 3 Tagen, also am Samstag, 17. Januar, findet in Berlin eine große Landwirtschaftsdemonstration statt. Wir haben es satt, heißt die Organisation, die dazu aufruft. Demonstriert wird gegen die Agrarindustrie, die Profite abwirft, während die kleinräumige, bäuerliche und ökologische Landwirtschaft ums Überleben kämpft. Violetta, du reist nach unserem Interview nach Berlin und nimmst dort teil. Gehst du aus Forschungszwecken oder privat?
Aus Forschungszwecken. Also da werden auch viele Vernetzungstreffen stattfinden. Auch viele Menschen werden da sein, mit denen ich schon gesprochen habe, wo ich mir weitere Gespräche erhoffe. Und ja, das ist auf jeden Fall Teil meiner Forschung.
Ein Thema, das an diese Demonstration anschließt, hast du in deiner Masterarbeit bereits behandelt. Damals hast du dich mit der regionalen Landwirtschaft befasst. Der Titel lautete «Erhalt regionaler Landwirtschaft – eine Utopie». Du hast dort die Auswirkungen der neoliberalen Ordnung auf die regionale Landwirtschaft untersucht. Was hast du herausgefunden?
Ich habe mir erst neulich nochmal das Fazit durchgelesen und habe einen Satz gefunden, den ich irgendwie ganz schön fand. Der hieß irgendwie, dass der Erhalt der regionalen, kleinstrukturierten Landwirtschaft sei als ein Protest zu verstehen. Und irgendwie fand ich das ganz schön. Ich glaube, der Kernpunkt oder der Punkt, den ich am prägendsten fand, auch heute noch gut finde, dass eben kleinstrukturierte bäuerliche Landwirtschaft per se schon ein Beitrag ist zur Nachhaltigkeit, egal ob konventionell oder bio. Und dass wir, wenn wir das nicht differenziert betrachten und quasi nur nach der Einteilung von Labels, also bio und konventionell gehen, dass wir da ganz viel Wissen unsichtbar machen und ganz, ja, einfach, dass der Diskurs nicht so produktiv sein kann, wie er sein könnte. Also zum Beispiel habe ich mit den Winzerinnen und Winzern oder Weinbaubetrieben, mit denen ich da gearbeitet habe, beziehungsweise die in der Region ansässig sind, wo ich meine Forschung vor allem gemacht habe, die verzichten schon seit über 30 Jahren auf Insektizide, weil sie gemeinsam sogenannte Pheromondispenser einsetzen. Also das ist ein arteigener Duftstoff, der die Schädlinge verwirrt, dass es nicht zur Paarung kommt und sie die Pflanze nicht angreifen können, weil sie sich nicht vermehren können. Und das ist super spannend, weil diese Betriebe, also es sind so kleine, wie so Spaghettis, die man in die Parzellen reinhängen muss, in einem bestimmten Abstand. Das wird an einem Tag zusammengemacht. Alle Betriebe, die irgendwie da Parzellen haben, egal ob sie bio sind oder konventionell, weil dann so wie eine Duftwolke über dem Weinberg entsteht und der quasi geschützt ist. Und ich finde es einfach so spannend, dass ja im kleinstrukturierten ländlichen ja ganz oft Dinge passieren, die schon einen Beitrag zu Umwelt und also zu Umweltschutz wären, aber sich nicht gesehen fühlen oder wo es ein bisschen einfach drüber gegangen wird. Und das finde ich schade. Und ich glaube, dass, also ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir einen kritischen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln haben und dass wir da auch zukünftige Diskurse haben, inwiefern die ersetzt werden können oder auch eben teilweise nicht. Und auch einen ehrlichen Diskurs und keine schnellen Lösungen. Das ist was in der Landwirtschaft, vor allem in der kleinstrukturierten, überhaupt nicht zusammenpasst. Also schnelle Dinge, Landwirtschaft ist per se was langfristig ist. Gerade Weinbau zum Beispiel, die Pflanzen werden auf mindestens 20 Jahre angepflanzt. Da kann ich nicht heute so, morgen so. Und deswegen glaube ich, ich bin großer Fan davon, biologischen Anbau oder ökologischen Anbau zu fördern. Und ich bin auf jeden Fall dagegen, dass wir unsere Natur gefährden. Aber wenn Bio quasi nur zu einem Label wird, dass ich was Gutes konsumieren kann und dann ist es quasi egal, da kritisch zu bleiben, dann glaube ich, tun wir uns damit keinen Gefallen. Also gerade so das Argument, was in meiner Masterarbeit sehr oft kam von konventionellen LandwirtInnen, dass sie es schade finden, dass Menschen zum Beispiel Bio aus Spanien konsumieren, anstatt regional, wenn es regional gibt. Und ich glaube, wir müssen einfach differenziert und kritisch reflektiert bleiben. Und ich glaube, das war so ein bisschen meine Masterarbeit.
Voll spannend. Du engagierst dich für eine zukunftsfähige Landwirtschaft, baust eine WinzerInnengruppe mit auf, bewirtschaftest mit deinem Cousin einen Weinberg und schreibst eine Dissertation. Wie bringst du das alles zeitlich wie auch örtlich unter einen Hut?
ich habe das große Glück, dass ich unterwegs arbeiten kann und mir nicht schlecht wird. Das heißt, ich kann die Wege nutzen, um zu lesen und E-Mails zu bearbeiten zum Beispiel. Und ich habe ein Umfeld, das sehr supportive ist. Also meine Mutter würde mich immer unterstützen, wenn ich Zeitnot habe und auch mal irgendwie in Weinberg gehen, wenn ich eine Arbeit nicht schaffe. Eben mein Cousin, der auch dann Sachen übernehmen würde. Und ich habe das Privileg, dass ich einen Partner habe, der keine Ansprüche stellt und einfach immer überall mitkommt. Also jetzt zum Beispiel einfach zur Demo mitfährt, damit ich nicht, also quasi mein Privatleben passt sich allem dem an. Mhm. Das ist mein großes Glück, würde ich sagen.
Ja. Neben deinem vielseitigen Engagement häkelst und nähst du, machst Kraft- und Laufsport und liest gerne. Welches ist aktuell dein Lieblingsbuch und weshalb?
Oh. Das ist so eine schwierige Frage, wirklich. Ja. Darf ich zwei nennen?
Ja, unbedingt.
Also, ich habe im Sommer 1000 letzte Dates von Anna Dushime gelesen. Das fand ich so toll, das hat mich so zum Lachen gebracht. Es war trotzdem tiefgründig. Und das Schönste fand ich, glaube ich, dass wir im Privaten so kleine Lesegruppen irgendwann hatten, dass ich einfach meiner Mutter, meiner Schwester, meinem Freund vorgelesen habe, weil wir das alle so gut und fesselnd fanden. Und dann noch Issa von Miriam Mahn. Da geht es um die deutsche Kolonialgeschichte und transgenerationale Traumata am Beispiel von einer Familiengeschichte beziehungsweise an den Schicksalen von 5 Frauen. Das war super spannend, aber da habe ich weniger gelacht und vielleicht auch eher mal geweint.
Zum Abschluss kommen wir noch einmal zur zentralen Frage dieses Podcasts zurück. Was bringt die Genderforschung der Gesellschaft? Dein Genderfokus ist ein intersektionaler. Du schaust dir die Überschneidung diverser Ungleichheitskategorien wie eben Geschlecht, Race, Klasse oder auch Alter oder Behinderung an in der europäischen Landwirtschaft. In aller Kürze, welcher Mehrwert bringt deine Forschung der Gesellschaft?
Das ist vielleicht anschlussfähig an die erste Frage. Ich hoffe Sichtbarkeit und Gerechtigkeit. Oder zumindest ein Plädoyer für Gerechtigkeit. Vielleicht auch ein Plädoyer für eine gewisse Art von Ambiguitätstoleranz. Also, dass zwei Dinge gleichzeitig wahr sein können und dass genau das den Diskurs vielleicht teilweise erschwert. Und ja, Sichtbarkeit sowieso immer für Landwirtschaft, weil die Landwirtschaft ist so vielfältig und tut so viel, was wir als Zivilgesellschaft teilweise gar nicht alles sehen. Und ich glaube, dass wir gerade auch in politisch progressiven Kreisen unbedingt auch auf die Landwirtschaft schauen müssen und uns solidarisieren sollten. Also vielleicht auch Solidarität einfordern. Und meine Mutter sagt immer, wir sollten einfach die Dinge leben, die uns verbinden. Und ich glaube, in aller Komplexität und teilweise auch Schwierigkeit innerhalb dieses Forschungsfeldes ist das, was ich am meisten auch selber mit rausnehme. Man muss einfach dahin gucken, wo es verbindende Dinge gibt und da gemeinsam kämpfen.
Violetta Kahne, herzlichen Dank für diesen Einblick in deine Forschung und deine Biografie und auch alles Gute weiterhin und eine erfolgreiche Demo am Samstag.
Dankeschön.
Und Ihnen und euch vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge werfen wir einen Blick in die Medizin, genauer gesagt in die Hausärztinnenmedizin. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder zuhören. Tschüss und bis bald.
Geschlechter, Differenzen.